Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich, Ruta, durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist. Menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Heute habe ich dir eine ganz besondere Folge mitgebracht. Und zwar, weil ich House of Beautiful Business und Monika Young für ihre Arbeit und Tiefe sehr bewundere. Und ich schon länger auf die passende Gelegenheit gewartet habe, um sie für ein Gespräch einzuladen. Endlich war der Zeitpunkt gekommen. Eine Reise nach Berlin war geplant und ein Post von ihr hat mir den letzten Impuls gegeben, sie einfach mal zu fragen und einzuladen. Und es hat stattgefunden an einem Sonntagvormittag. Leider am Tag des Gespräches habe ich mein Aufnahmegerät vergessen. Ich hatte mich unglaublich geärgert. Und einmal tief ein- und ausgeatmet. Und dann kam mir direkt die Idee, das mit meinem Handy auszuprobieren. Und es klang gar nicht so schlecht. Das wirst du ja gleich hören. Was soll ich sagen? Monika hat es total entspannt aufgenommen und wir haben es tatsächlich dann mit meinem Handy gemacht. Wir saßen an einem ruhigen Ort in Berlin, in einem Coworking Space und hatten unsere Tasse Tee, denn es war saukalt da draußen und haben uns komplett in dem Gespräch versunken. Ich möchte ganz kurz natürlich was auch zu Monika sagen, die neben ihrem großen Herz und ihrer Gabe mit Worten zu spielen und Bilder zu kreieren und die Welt aus ihrer Perspektive sieht, dass in ihrer Rolle als Head of Curation and Community bei House of Beautiful Business verbindet und dann dort ins Leben bringt. Was macht House of Beautiful Business? Es ist eine globale Community, die Business schöner machen will. Wie genau sie das machen und wie du Teil dieser Community sein kannst, das erfährst du natürlich im Gespräch direkt von Monika. Zudem sprachen wir über die politische Rolle und Verantwortung der Unternehmen, gerade in Krisen- und Kriegszeiten, und über ihren eigenen Weg, eine Arbeitswelt zu finden, die ganz nach ihren Werten handelt und ein Teil des Paradigmenwechsels von Business sein möchte. Mich hat das Gespräch noch lange danach begleitet und ich bin mir sicher, dass es auch dich berühren wird. Ich wünsche dir eine schöne Zeit beim Zuhören. Danke, liebe Monika, für dass du meine Einladung direkt angenommen hast. Vielleicht noch mal ganz kurz. Ich hatte das erste Mal von dir gelesen, als ich bei Tim Leberecht gesehen hatte. Der hatte irgendwie deinen Namen mal erwähnt und dann bin ich auf dein Profil gekommen bei LinkedIn und da weiß ich nicht, so dein Foto, das, was da drauf stand, das hat mich so direkt angesprochen. Und ich hatte schon immer die Vorstellung, okay, ich lade sie irgendwann mal zum Podcast ein. Aber irgendwie, weiß ich nicht, entweder Mut oder was auch immer, hatte noch gefehlt. Und dann letzte Woche Montag war so der Moment, Mut, und da kam der Impuls, jetzt machst du's, und hab dich direkt angeschrieben. Und heute ist Sonntag und wir sitzen face to face in Berlin und ich freue mich total auf unser Gespräch heute. Und genau, würde direkt mit einer Check-in-Frage starten wollen. Und zwar, mit welchem Wort oder Satz würdest du das erste Quartal beschreiben?
Also erstmal freue ich mich sehr, hier zu sein. Danke. Ich fühle mich total geehrt. Das erste Quartal. Ich glaube, tiefergehend disruptierend.
Mhm. Ja, ganz gern ein bisschen mehr.
Damit meine ich, dass ich das Gefühl habe, in 2020 durch die Pandemie und anderen Bewegungen, die sowieso schon sozusagen unterwegs waren, wurden Strukturen langsam aufgebrochen.
Mhm.
In dem Arbeitskontext, im Business-Kontext, aber sozusagen auch in der Klimabewegung, in der ganzen Bewegung rund um Black Lives Matter, so in der Gesellschaft. Weil es so ein Moment war von die Welt, alles Externe ist still und reduziert im positiven Sinne und man fokussiert sich, man hat gar keine andere Möglichkeit, sich auf das Essentielle zu fokussieren. Und letztes Jahr, daraus kommend, war so ein Jahr der gegensätzlichen Kräfte, wo man irgendwie rausfinden musste, okay, es muss sich irgendwie was ändern, aber wie genau? Und hier bricht irgendwie was auf, aber was ist überhaupt das Neue? Und ich finde, dass diese Energie nochmal viel stärker dieses erste Quartal drin war. Viele Menschen fühlen sich, glaube ich, gerade vor allem auch im Arbeits- und Business-Kontext verloren. Nicht wissend einfach, unsicher, suchen nach Navigation, suchen nach Orientierung, nach neuer Inspiration. Und dazu kommt natürlich noch das ganze weltpolitische, geopolitische mit dem Krieg in der Ukraine. Und das war schon, glaube ich, für viele Menschen einfach nochmal so ein Wow, was passiert hier? Nicht nur sozusagen in diesem Land und sozusagen humanitär gesehen, was ja einfach eine Katastrophe ist, sondern auch größer. Ja. Was bedeutet das für Demokratie? Was bedeutet das für das gemeinsame Zusammenleben? Wo wollen wir eigentlich hin? Und was müssen da für neue, wirklich grundsätzliche Grundlagen gesetzt werden, die weicher sind, die auf ein anderes, auf anderen Werten beruhen, als wie wir das jetzt bisher gemacht haben.
Ja.
Das war jetzt eine sehr lange Antwort.
Ja, nee, aber eine sehr schöne Antwort, die zeigt nämlich nochmal, finde ich, ganz genau, was es auch war, was mich direkt angezogen hat, ist die Tiefe. Da steckt immer ganz viel Tiefe bei dem dahinter, was so von dir kommt. Und genau das ist es, was ich den Eindruck habe, dass genau das fehlt, dass viel oberflächlich ist und schnell. Und für alles gibt es eine Musterlösung oder eine gewisse Logik, die für alle gelten muss und kann. Und dieses, es gibt einfach viel mehr als wir und ohne, dass es zu kitschig klingt.
Mhm.
Und genau das fand ich so wunderschön bei The House of Beautiful Business. Es ist, es behandelt die weiche Themen, ohne zu kitschig zu klingen. Und das finde ich so eine Kunst, weil auch jetzt in deiner Antwort hat man genau das nochmal hören können. Es ist nicht kitschig. Das, was da kommt, es ist einfach nur sehr tiefgehend und es ist keine Frage von oder keine Antwort von gut, schlecht oder wie auch immer, sondern es behandelt noch viel mehr als das, was man glaubt zu sehen.
Das ist sehr schön gesagt. Das ist auf jeden Fall das, was wir hoffen. Auch eine neue Sprache zu finden, neue Wörter.
Ja.
Wie wir, weil das einfach die Basis ist, wie wir interagieren und wie wir aufeinander reagieren und wie wir uns dann verhalten.
Ja. Vielleicht nochmal so ein bisschen auch über dich. Die große Frage, wer bist du?
Wer bin ich?
Wer bist du?
Darauf habe ich keine Antwort.
Welche Erfahrungen, Erlebnisse haben dich am meisten geprägt?
Ja, wer bin ich? Also ich werde jetzt bald 30 Jahre alt, nächsten Monat. Und ich bin im Süden von Deutschland aufgewachsen, in einem ziemlich kleinen Dorf, Grenzach-Wielen, kleiner Shoutout an dieser Stelle, mit chinesischen Eltern, die hierher emigriert sind, weil ich eine deutsche Urgroßmutter hatte, die sozusagen dann nach China gegangen ist, die dort dann gelebt hat und Familie aufgebaut hat und dann nach der Kulturrevolution, fast forward, meine Oma eigentlich die treibende Kraft war, dann den Teil der Familie, also meine Mutter, dann nach Deutschland zu bringen. Ja, und dann hat meine Mama, also dann war die halt hier in einem auch Flüchtlings- oder geflüchteten Lager und dann haben sie ja dann Fuß gefasst durch Deutschkurs dann und studieren, haben beide Informatik studiert. Also meine Mutter hat meinen Vater dann geheiratet in China, damit er auch herkommen konnte. Und ja, dann sind sie an die Schweizer Grenze halt gezogen, also da, wo ich dann aufgewachsen bin, wegen der Firma, also wegen der Arbeit. Und ja, also meine Eltern haben sehr viel getan und viel verlieren müssen in a sense und auch irgendwie viel, viel Neues aufgebaut, auf dem ich dann glücklicherweise und privilegierterweise aufgewachsen bin. Ja. Also ich hatte ein sehr, sehr beschütztes Leben irgendwie auch in diesem kleinen Ort. Das eine war halt so, okay, wir waren halt die einzige chinesische Familie natürlich und also sichtlich Ausländer. Das war dann so in der Schulzeit irgendwie so ein bisschen schwierig, aber damit haben, glaube ich, auch, ja, können viele wahrscheinlich mit Migrationshintergrund irgendwie nachempfinden, wie das ist. Aber ja, damit bin ich so aufgewachsen und sozusagen auch in einem so kulturmäßig in einem Haushalt, der schon sehr chinesisch geprägt war im Sinne von sehr ambitioniert. Also alle diese Klischees stimmen auch irgendwie auch so ein bisschen. So, es gibt Klavierunterricht, dieses Klavier steht jetzt hier, du wirst das jetzt machen. Okay. Na, wenn man irgendwie eine Note nach Hause bringt, warum war das jetzt nicht besser? Man muss irgendwie, die Leistung spielt einfach eine Rolle und das spielt auch eine Rolle, wer du sein willst, wohin du hinarbeitest. Performance in dem Sinne. Und auch sozusagen eher klassische Bilder, was man dann sozusagen wird, beruflich. Und ich habe damit einfach immer gestruggelt, weil erstens war mir die Schule nicht so wichtig. Und ich habe mich da sehr unwohl gefühlt. Und ja, hatte dann irgendwie eine schwierigere Zeit, mich da so zurechtzufinden und den Erwartungen gerecht zu werden. Was ich einfach nie geschafft habe so richtig. Und nach der Schule hat irgendwie so ein neues Kapitel dann natürlich angefangen mit Studium und so weiter. Bin ich nach Berlin gekommen und habe dann einfach gemerkt, dass ich Medien- und Kommunikationsmanagement studiert. Habe dann einfach gemerkt, was für eine Diversität da draußen ist, was für eine Welt, wie viel Kreativität auch im Tun steckt. Und dann durch meine ersten Praktika und Werkstudentenjobs gemerkt, wie krass festgefahren die Arbeitswelt einfach ist. Also es war so 2015 oder so. Da hat gerade so diese ganze New Work-Bewegung irgendwie angefangen. Und ja, ich hatte dann ein paar sehr frustrierende Erfahrungen einfach so, weil ich gemerkt habe, okay, nicht nur so die Menschen sind irgendwie festgefahren, man fragt sich gar nicht mehr, warum man die Dinge tut. Was ist der tiefere Sinn? Ja. Wo will man eigentlich hin? Was treibt einen eigentlich an? Und am Ende des Tages geht es nur um Zahlen und es geht einfach nur darum, noch mehr und noch höher und noch weiter. Also das kann es ja irgendwie nicht sein. So naiv bin ich dann irgendwie so reingegangen und habe dann durch Soulworks, das ist eine Purpose-Driven Beratung, durch Julia von Winterfeld den Weg zu neuen, anderen Formen der Arbeit und Organisation gelernt. Und dadurch kam ich auch zum House of Beautiful Business.
Ja.
So, also, ja.
Das heißt, das ist genau dann dieser Umfeld, der dir gut getan hat und wo du gemerkt hast, okay, dahinter fragt jemand ja dieselben Fragen oder da stellt jemand dieselben Fragen wie ich. Geht nicht mehr darum, Status quo anzunehmen, sondern Wege zu finden und auch die Verbindung zu haben zu dem, was man denkt. Weil ich glaube, es sind ja immer noch sehr viele in diesem klassischen, in der klassischen Arbeitswelt und wundern sich, aber ändern nicht unbedingt was daran und bleiben einfach bei diesem höher, weiter, schneller stehen, weil man auch irgendwie denkt, das ist normal, das gehört dazu. Wann war für dich der Moment, wo du gesagt hast, so möchte ich aber nicht arbeiten?
Ja, das war in einem ganz spezifischen Praktikum bei einem großen Konzern. Mhm. Und da war ich im Marketing und das Team war toll und die Energie war gut und es waren auch echt tolle Menschen. Und das war eigentlich auch immer mein Traum, weil ich immer sagte, ja, ich gehe ins Marketing, ich mache irgendwelche coolen Kampagnen für irgendwelche teuren Produkte. Ja. Keine Ahnung, das war einfach so meine Idee. Mhm. Und einfach auch so diesem eher traditionellen Muster folgend, auf wie ich so die Erwartung von meinen Eltern bekommen habe. Und dann nach 6 Monaten oder innerhalb von diesen 6 Monaten, nach 2 oder so, habe ich einfach gemerkt, habe ich so ein bisschen verstanden, wie die Zusammenhänge irgendwie sind, also wie Prozesse hier laufen, wer eigentlich Entscheidungen trifft. Mhm. Also natürlich die Person irgendwie auf der dritten Hierarchie-Ebene oder zweite, die dann nach 2 Wochen, nachdem das Projektteam irgendwie was erarbeitet und konzipiert, bla bla bla, einfach so in der E-Mail ohne Hallo, ohne Erklärung oder irgendwas einfach sagt so, ich möchte aber B. Okay, dann wird es so gemacht. Und ich mir so dachte, okay, und diese ganze Arbeit, die davor, reingesteckt wurde und alles, das ist jetzt irgendwie so verpufft. Also warum machen wir das dann überhaupt? Und so diese Blasen irgendwie habe ich so mehr irgendwie entdecken können. Und ich dachte mir so, das ist irgendwie komisch. Und habe das dann auch angesprochen, so für mich persönlich. Okay. Und habe einfach gesagt so, hey, ich bin hier, ich fühle mich total unterfordert und das ist das Schlimmste für mich, wenn ich mich unterfordert fühle, weil dann ist mir langweilig und ich meine, ich bin hier, ich sehe auch auch gesehen, so andere Kolleginnen, einfach viel zu arbeiten hatten und irgendwie gestresst waren und so, oh Gott, wie schaffe ich das jetzt alles? Und ich dachte mir so, hallo, ich sitze hier, mein anderer Kollege, der auch Praktikant ist, sitzt auch hier. Mhm. Wir haben ja irgendwie Zeit und Kapazität und wieso nimmt man sich denn nicht einfach Zeit und bringt uns was bei, damit wir was helfen können? Aber das war halt so festgefahren und irgendwie so, nee, es dauert halt länger, wenn ich dir jetzt das beibringe. Deswegen, wir machen das jetzt einfach so weiter. Und so richtig was geändert hat sich dann nicht wirklich was. Danach wurde mir auch so angeboten, hey, du kannst jetzt hier bleiben als Werkstudentin. Und ich habe es mir ganz kurz überlegt, weil ich wirklich gedacht habe, vielleicht kann ich hier bleiben und dann was verändern. Ja. Vielleicht, also was anstoßen, den Dialog anstoßen. Und dann dachte ich mir so, nee, ich glaube, das kann ich einfach jetzt noch nicht. Mhm. Und nachdem ich auch mit anderen Menschen so gesprochen habe, habe ich so gemerkt, okay, es sieht auch nicht jeder so. Mhm. Also waren auch andere Praktikanten oder jüngere Kolleginnen, die dann gesagt haben, so, ja, gucke ich halt YouTube-Videos. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde es eigentlich ganz gechillt. ich mache ja auch was, aber ich muss jetzt auch nicht hier mich zum Burnout irgendwie treiben. Mhm. Und diesen Anspruch habe ich, ich habe einfach einen Anspruch dann gehabt. Mhm. Und dann bin ich auch gegangen mit genau diesem Gefühl, das kann es nicht sein, ich muss irgendwas anderes finden. Und das war dann der Weg zu der Digitalagentur, die Julia von Winterfeld, also von SOLWORKS damals, geführt hat. Und da habe ich einfach gemerkt, durch sie und sie als Führungsperson von dieser Agentur, die Teil von einer globalen Netzwerkagentur, gemerkt habe, man kann das auch ganz anders gestalten. Ja. Es kann auch ein Unternehmen haben, das Seele hat und das irgendwie ein Sense of Belonging hat und die Menschen irgendwie so, ich sehe dich, auch wenn du irgendwie, egal was für eine Position du hast und wenn ich auch keine Worte mit dir wechsle, aber ich sehe dich und ich wertschätze deine Arbeit und man kreiert irgendwie so eine Kultur halt, irgendwas Gemeinsames zu schaffen, was größer ist als nur die Tätigkeit und das Projekt und wie wichtig das einfach ist, weil sie dann gegangen ist. Mhm. Und für mich war das total der so von heute auf morgen, so, was ist jetzt los? Und dann habe ich halt so die Wochen danach gespürt, wie sehr das fehlt, wenn jemand geht und nicht mehr diesen Zusammenhalt, nicht mehr diese Seele, diese Liebe irgendwie reinbringt. Ja, fällt alles irgendwie so auseinander und findet sich dann wieder zusammen, klar. Mhm. Aber dann bin ich auch gegangen und habe dann eben sie so weiterverfolgt, auch in meinem Masterstudium. Und ja, so war das.
Ja. Und jetzt bist du bei House of Beautiful Business. Mhm. Was genau machst du da und was ist die große Vision eigentlich mit House of Beautiful Business?
Ja, also ich kam zum Haus selbst als Teilnehmerin 2017 als sie das erste Gathering gemacht haben in Lissabon mit Julia damals, weil sie dort gesprochen hat. Und ich kam dahin, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was es jetzt sein soll, war aber natürlich irgendwie excited. Und als ich dann da rein bin in dieses Haus, war ich einfach total in Ehrfurcht irgendwie, in Verwunderung im positivsten Sinne. Ich habe einfach gespürt, wie so mein Kopf so total aufgegangen ist und meine Seele und mein Herz. Alles war so, wow, was ist das denn? Ja. Einfach weil viele inspirierende Menschen dort waren, die erzählt haben über ihre Ideen, über große Visionen, über Dinge, die sie schon tun, die sie anders versuchen und wirklich aus den unterschiedlichsten Disziplinen von irgendwie Business und Tech, aber auch Wissenschaft und Kunst natürlich, also ganz vermischt und sowas, was ich noch nie irgendwo gesehen habe. Und auch gespürt habe, so dass da irgendwie eine größere Vision dahinter steht. Und das hat mich sehr, ja, sehr angezogen, obwohl ich auch danach irgendwie nicht so richtig wusste, okay, was machen die jetzt genau beim Haus of Beautiful Business? Was ist jetzt Beautiful Business? Es hat einfach resoniert. Es war einfach so, okay, das ist cool, da machen sich Menschen echt Gedanken darüber, wie die Zukunft der Wirtschaft und der Arbeit fundamental anders aussehen kann und wirklich so radikal schön.
Ja.
Und das ist auch die Mission vom House of Beautiful Business, ist wirklich grundlegend neu zu denken, wie wir arbeiten, wozu die Wirtschaft dient und was die Wirtschaft auch für eine Rolle haben kann für die Gesellschaft und für das Weiterkommen unserer Zivilisation. Und wir tun das eben durch das Zusammenbringen von Business und Tech mit der Kunst und Geisteswissenschaften, vor allem um Erfahrungen, also Experiences, einfach andere Lernerfahrungen zu schaffen, die nicht nur den Kopf und das Kognitive ansprechen, sondern eben auch das Herz, wo man sich fühlt so, ich bin gesehen als Mensch oder ich spüre das gerade total. Warum das jetzt irgendwie mit mir resoniert, ne? und sozusagen den Grundstein zu legen für eine Wirtschaft, die nicht nur auf Werte zu extrahieren und Effizienz und alles zu quantifizieren und irgendwie diese Idee von wir müssen eben höher, schneller, weiter, so dieses Exponential Everything, da so einen Gegenpol zu bauen. Also nicht zu sagen, das ist alles schlecht, aber einfach zu sagen, wie können wir das ausbalancieren und auch Emotion, Empathie und Ästhetik reinbringen für die Dinge, die uns tatsächlich das Leben irgendwie lebenswert machen und warum wir hier überhaupt sind. Und eben nicht so ein kleines Rad von so einer großen Maschine zu werden. Genauso habe ich mich damals in diesem Praktikum gefühlt. Mhm. Einfach so, okay, ist auch egal, ob ich jetzt hier bin oder weg, weil ich werde eh ausgetauscht und die Maschine läuft irgendwie weiter, aber man weiß nicht so richtig, wofür. Mhm. Und das ist so die Mission und der Anspruch. Und ich bin dann nach 2017, das Jahr dann drauf, war ich so freiberuflich unterwegs, habe andere Sachen gemacht und bin dann in das Haus gekommen. Und 2018 beim nächsten Lisbon Gathering war ich dann sozusagen als Free, also halb im Haus drin, ne? So Social Media und Content gemacht. Und dann in dieser Woche hatte ich einfach so einen Moment mit mir selbst, wo ich so dachte, das ist es. So, das ist es. Ich will hier sein. Das sind genau die Menschen, das sind genau die Themen, die Inhalte, das fordert mich. Das ist genau das richtige Umfeld. Und jetzt bin ich 3,5 Jahre, fast 4 Jahre beim Haus und mache eben, also ich bin Head of Curation und Community, was bedeutet, alles, was Programm inhaltlich angeht für unsere Lernerfahrung, also ob das jetzt Events sind oder andere Online-Programme und unser Membership-Programm, was jetzt sozusagen seit letztem Jahr der Kern ist von allem, was wir tun. Und dann eben auch die Community, also das zusammenzubringen, zu wachsen, zu schauen, wie halten wir diese Intimität, obwohl wir immer mehr werden, was ja toll ist, was wir ja wollen. Und wie bringen wir diese Ideen in die Realität? Genau, und alles, was Content angeht, wir produzieren halt auch viel Gedanken und versuchen eben diese Narrative neu zu verfassen durch unser eigenes Schreiben, durch unser eigenes Denken und das durch Sprecher oder Performer oder einfach Menschen mit tollen Ideen. Und dafür versuchen wir, so einen Raum zu schaffen. Also Menschen und Ideen, die sonst nicht zusammenfinden.
Mhm. Und ihr seid ja eine globale Community. Mhm. Das heißt, und du hattest es so schön gesagt, trotzdem die Intimität zu bewahren. Wie genau macht ihr das?
Ja, also wir haben eben seit letztem Jahr unsere Membership gelauncht. Das heißt, die heißt House Residency. Also wenn man Teil dieser Community sein möchte, man wird ein Resident of the House. Und das bedeutet, dass man dann also ganz praktisch gesehen Zugang hat zu unseren Inhalten. Also jeden Montag schreiben wir einen Beauty Shot, also das ist unser Newsletter, der weniger jetzt so ein Marketing-Newsletter ist, sondern wirklich so ein Gedankenthemen. Also wir haben jetzt die letzten vier Beauty Shots waren halt alle zur aktuellen Krise in der Ukraine aus unterschiedlichen Perspektiven, also politisch, dann mit ganz persönlichen Stories, dann haben wir uns die Sprache angeschaut und wie sehr die Sprache im Business auch aus dem militärischen Jargon kommt und wie wir das umdenken können. Und dann zuletzt auch eben, was Business eigentlich machen muss und was es für eine neue politische Verantwortung für Business gibt. Mhm. Also solche Inhalte bekommt man dann von uns. Und jeden Freitag haben wir so ein Community Circle, Resident Circle heißen die, die wir eben teilweise dann bringen wir Hausgäste rein, also auch Menschen mit interessanten Ideen für eine Konversation, für ein aktuelles Thema. Und manchmal ist es aber auch wirklich nur, in Anführungsstrichen, für die Community gedacht, zum Verbinden und zum Zusammensein. Und durch diese regelmäßigen Touchpoints, die sowohl Content und irgendwie so Gedanken und Ideen und Themen zusammenbringen, aber auch eben einen Raum, in dem diese ganzen Dinge diskutiert werden können und man sich eben begegnet, versuchen wir diese Intimität zu halten. Und natürlich auch dann durch manche kleinere Formate, zum Beispiel so One-on-One, ist für uns ein großes Thema im Sinne von, wie bringt man Menschen irgendwie so zusammen, wie schafft man Verbindungen in One-on-One-Gesprächen, die tiefer gehen können. Und kleineren Gruppen, also wir haben auch Housework Groups, nennen wir die, das sind so selbst, also so Projekte. Zum Beispiel haben wir eins zu Climate Action in Business, aber auch persönlich. Wir haben eins zu Ingredients for a Beautiful Work Life, also wie kann man das neu denken? 10 Moral Questions for Tech, also unterschiedliche Themenfelder, wo sich Community Member zusammensetzen und sagen, okay, wir wollen daran zusammenarbeiten in unserer freien Zeit. Wir nehmen uns irgendwie diesen Raum, diskutieren, entwickeln was. Die einen schreiben jetzt tatsächlich ein Buch, die anderen entwickeln ihr Konzept gerade erst, was dann im Herbst irgendwie vorgestellt wird. Also ganz unterschiedlich versuchen wir, Räume zu schaffen, wie man sich begegnet, zusammen zu arbeiten, zusammen zu diskutieren oder einfach nur präsent füreinander da zu sein.
Ja. Du hast jetzt zwei Sachen gesagt, auf die ich gerne näher eingehen möchte. Und das eine war das Thema politische Verantwortung. Mhm. Ich habe den Text natürlich gelesen, war auch wieder sehr tiefgehend. Und da waren aber auch ganz praktische Beispiele ja genannt, was Unternehmen machen können. Könntest du die uns gerne auch nochmal teilen?
Ja, genau. Also die Haltung zu dem ganzen Thema war diejenige, dass es einerseits absolut erstaunlich schon fast ist, wie schnell sich Unternehmen positioniert haben und sozusagen sofort, ohne zu überlegen, gesagt haben, okay, wir treten aus den russischen Märkten aus. Das ist jetzt irgendwie unser Statement. Also sofortige Konsequenz sozusagen und Reaktion auf diese auf diese Situation. Also sehr kurzfristig, klingt gut, ist auch gut. aber es muss halt irgendwie weiter gedacht werden, unserer Meinung nach, im Sinne von, Ja, klar, man kann dieses Statement machen und man kann auch diese wirtschaftliche Konsequenz daraus ziehen, aber was bedeutet es auf menschlicher Ebene und auf kultureller Ebene? Heißt es hoffentlich nicht, dass man sozusagen alle Russen cancelt. Und sozusagen alles, was auch mit der russischen Kultur zum Beispiel und mit der Kunst und allem zusammen zu tun hat, dann sozusagen rausschneiden möchte irgendwie aus der Welt und dann sozusagen wieder dieses binäre, dualistische der Westen in Anführungsstrichen und Russland oder der die China oder was auch immer es ist. Ne? Das ist so, das spielt in eine Narrative, über die wir wirklich irgendwie hinweggehen müssen, weil das einfach niemandem was bringt. Die Welt ist sowieso schon so polarisiert. Mhm. Das wird nicht weit tragen. Und unsere Haltung war dann eben zu sagen, okay, zusätzlich zu diesen reaktiven Momenten, was kann man auch tun, was sozusagen der Kultur und dem Inneren einer Organisation gut tut? Also wie kann man sozusagen engage with the other, eben nicht dieses Binäre, sondern eben zu sagen, man schafft den Raum für konstruktive Diskussionen, dafür, dass man irgendwie, wenn man zum Beispiel russische MitarbeiterInnen hat, haben wir zum Beispiel zwei, zu sagen, okay, wie seht ihr das? Ja. wie seht ihr diese Konversation? Ich habe auch von einem anderen Kollegen was gehört, dass die sozusagen in ihrem Unternehmen die Diskussion hatten über, es ist jetzt ganz banal, aber über Hashtag Stand with Ukraine und dann darüber auch eine Diskussion geschaffen wurde. Irgendwie so, ja, okay, klar, ja, wir stehen für Ukraine, aber was ist sozusagen auf einem größeren Kontext mit allen russischen Menschen, die sich gegen diese, gegen das Government oder gegen diesen Krieg auch stellen und so mutig sind, auf die Straße zu gehen. Klar sind nicht die meisten, zumindest wenn man den Zahlen glauben möchte. Ist wahrscheinlich auch so. Aber da auch in konstruktiven Dialog zu gehen, zu sagen, wir können auch einander nicht zustimmen und wir können auch diesen Raum halten, ist sehr wichtig. Und dann sozusagen auch eine Kultur zu schaffen, in der man für die Menschen wirklich da ist. Also das Thema Wellbeing, Mental Health, das nicht nur sozusagen als kosmetische Korrektur zu sehen, sondern sozusagen gerade in diesen Momenten, es war schon sehr, einfach sehr, sehr schwer und darüber irgendwie einen Dialog zu führen, zu sagen, okay, was können wir anbieten für Initiativen? Können wir, also ein Unternehmen hier in Berlin, die haben zum Beispiel auch einen Tag dann einfach frei für ihre MitarbeiterInnen freigegeben, damit sie sich volontieren, also damit sich ehrenamtlich engagieren können und auch irgendwie Raum zu haben, das mal irgendwie zu verdauen oder dann zu sagen, okay, klar, erstes Quartal, alle sind busy, wir haben viel zu tun, los geht's, aber auch so, können wir da irgendwie ein bisschen weicher sein, können wir schauen, dass trotzdem alle sich jetzt nicht nach diesem ersten Quartal schon wieder irgendwie Burnout-mäßig zu überstrapazieren, sondern da auch emotional da zu sein und präsent zu sein und auf einer anderen Ebene auch neue Prinzipien, also das war der dritte Punkt, neue Prinzipien für Leadership generell zu schaffen. Ne? Also zu sagen, auf einem größeren Bild Putin als sozusagen Verkörperung von allem, was irgendwie Patriarchat und Repression und diese blinde Machtgier. Sag ich jetzt einfach mal so, und dieses Ego und dieses Narzisstische einfach irgendwie was umzusetzen, was niemandem, wirklich niemandem irgendwie Gutes tut und niemandem irgendwas profitieren lässt, außer seinem Selbst vielleicht, ist irgendwie so ein altes Muster, so eine alte Struktur, die man leider natürlich politisch auch in anderen Kontexten sieht. Und auch in anderen Ländern natürlich und auch in Business, wenn man sich anschaut, so wer sitzt eigentlich noch an den Entscheidungstischen und nicht zu sagen, dass er jetzt die verkörpert, er ist das extremste Beispiel davon, aber sozusagen das runtergebrochen auf dieses Männliche, dieses Macho-mäßige und dieses, dieses so nur so, ich möchte das und das mache ich jetzt auch und ich denke nicht an irgendwie meine Umwelt und irgendwie auf einem größeren Bild, wohin meine Konsequenzen oder meine Taten zu Konsequenzen führen können, das fängt einfach jetzt an so zu fallen, hoffe ich. Und dass dann eben neue oder andere Skills, die eben weicher sind, die eben empathischer sind, die emotionale Intelligenz nach vorne treibt, sozusagen einander zuzuhören, auch demütig zu sein und ja, sich einfach nicht so im Zentrum von allem zu sehen, sondern zu hinterfragen, warum man die Dinge tut. Das sind so Prinzipien oder neue Werte, die man jetzt im Leadership eben, glaube ich, fördern sollte und da auch neue Rollenbilder schafft. Genau. Mhm. Und also das sozusagen viel weicher, femininer, feministischer auch zu sehen und da auch eine andere Diversität zu begreifen und Feminismus sozusagen nicht nur, also nicht so zu sehen, dass man sagt, okay, Frauen haben auch Rechte und wir dürfen auch dies und das und okay, alles jetzt, setzen alle Quoten ein und Frauen müssen überall repräsentiert sein, das ist schon gut, aber es geht hier, wenn man sich auch Feminist Foreign Policy anschaut, das ist so ein Konzept, was Christina Lunz von dem Center for Feminist Foreign Policy hier in Berlin auch vorantreibt, hat gerade ein tolles Buch geschrieben darüber, was mehr so auf die Außenpolitik geht, aber man kann es ja total auch auf Business übertragen, zu sagen, wie können wir die Welt und unser Handeln und damit auch, wie wir führen, durch eine Linse irgendwie sehen, die intersektionell ist und die irgendwie divers ist und sozusagen von demjenigen oder derjenigen, die sozusagen am verletzbarsten ist und so nicht aus der dominanten Powerstruktur, die andere Menschen oder andere Teile des großen Ganzen irgendwie untergräbt.
Ja. Das war jetzt auch für mich sehr viel zu verdauen, aber
das war jetzt sehr viel.
Nee, aber also so ein, ja, die Tiefe, die ich ja schon genannt hatte. Und das Zweite, worauf ich noch eingehen wollte, auf die vorherige Antwort, war diese One-to-Ones und auch diese in Verbundenheit zu kommen. Weil ich liebe eure Videos, die ihr macht. Weil die haben, da fühlt man auch einfach etwas. Ne? Deswegen, als du vorhin gesagt hast, hat sich bei dir alles geöffnet. Das konnte ich total spüren, weil wenn ich diese Videos sehe, denke ich auch, oh, wie schaffen die das? Mit der richtigen Musik, mit den richtigen Worten, mit den richtigen Bildern ein Gefühl zu hinterlassen und sagt, oh, und davon will ich eigentlich mehr haben. Und gerade in diesen Videos sieht man ja auch manchmal so kurze Ausschnitte von den Menschen, da umarmen sie sich.
Mhm.
Das ist ja auch, wenn ich jetzt so an Konferenzen denke, Gatherings natürlich jetzt nicht, ne, eine Konferenz, aber ich glaube, wenn man so konkret übersetzen würde in dieser Businesswelt, wäre das ja so eine Art Konferenz.
Mhm.
Sieht man ja doch selten Menschen, die sich so umarmen und alles öffnet sich und nicht nur, es kommt Information rein und wieder raus. Und man hat vielleicht irgendwas gelernt, vielleicht aber auch nicht. Und bei euch fühlt man ja was.
Mhm.
Wie schafft ihr das? Das genau die Herzen sich auch öffnen?
Wir versuchen halt, einen Raum zu schaffen für eine andere Form von der Begegnung, also der Begegnung. Das heißt, eine ganz praktische, simple Sache, wir haben keine Name-Tags.
Mhm.
Also das heißt, du weißt nie, wem du begegnest in diesem Haus. Es kann halt ein Speaker sein oder irgendwie eine Kollegin von mir oder es könnte einfach ein anderer Teilnehmer sein aus was auch immer für einem Unternehmenskontext, aus einem Corporate, aus einem Startup, aus der Kunst, könnte ein Aktivist sein, Journalist. Das spielt irgendwie keine Rolle als ersten Begegnungspunkt, sondern du begegnest den Menschen einfach schon mit einem anderen Zusammenhang, ne? Man kommt irgendwie aus einer Session und sagt, hey, was war für dich? Das war ja total krass, diese Idee. Und dann fängt man an, darüber zu sprechen. Und vielleicht findet man dann am zweiten, dritten Tag raus, was diese Person eigentlich tut im Business-Kontext. Und das ist eben nicht dieses selektive, bist du gerade wichtig genug für mich? Soll ich mit dir reden? Oder kann ich da irgendwie netzwerken, so in dem Sinne? Sondern, nee, es geht darum, dass wir uns als das begegnen, wer wir halt eben sind. Und das ist zum Beispiel eine ganz praktische Sache. Mhm. Nochmal zu diesen One-on-Ones. Wir haben immer so Mystery-Meetups, wo wir sozusagen TeilnehmerInnen oder auch Speaker, also wir sehen das alles als eine Gruppe, es ist halt einfach eine Community, dass wir organisieren so Blind Dates in der Stadt, und das haben wir auch online gemacht, wo sich dann Menschen one-on-one begegnen, die sich nicht kennen, suchen einen Ort aus, eine Zeit, und dann begegnen sich da, und dann kann man sozusagen dann zusammen zum Haus kommen. Und das sind auch so kleine magische Momente, sich Menschen begegnen, und dann haben sie schon eine Person, und dann lernen sie vielleicht noch ein, zwei andere kennen, und dann sind die auf einmal so eine Gruppe. Und dann bewegen sie sich so durch das Haus, lernen natürlich andere Leute, aber sie haben immer so einen Rückzugsort. So, ah ja, die kenne ich, das ist jetzt meine Squad. So ein bisschen. Und das ist auch total schön, weil man dann eben eine andere Form von Vertrautheit gleich schafft. Und dann machen wir auch viel mit Dinnern. Also wir versuchen da auch sozusagen Räume zu schaffen, wo man thematische Dinner hat. Wir machen auch Silent Dinner, wo man nicht spricht. Oder 15 Toasts, das ist so ein Format, was Tim Leberecht mit Priya Parker, die The Art of Gathering geschrieben hat, zusammen entwickelt hat, wo jeder sozusagen einen Toast gibt zu einem bestimmten Thema. Also 15 Toasts to Political Responsibility in Business. Und dann muss über den Abend jeder einen Toast geben. Und dann zum Schluss, der Letzte am Tisch muss halt seinen Toast singen. Und das hat zur Folge, dass natürlich die Leute irgendwie so, ne, relativ nervös sind, sich schnell mal zu äußern mit ihrem Toast, weil sonst geht dieses Dinner halt 8 Stunden. Und das ist auch total schön. Also das sind so ein paar Formate, die wir machen. Und im größeren Kontext, wie wir das schaffen, dass Menschen irgendwie auch ihr Herz geöffnet wird, wirklich durch die Kunst. Also durch Musik spielt eine absolut wichtige Rolle. Also wir haben einen Musical Director, der ist auch in unserem Team Vollzeit, Mark Underwood aus Barcelona, und der komponiert selbst Musik. Wir arbeiten mit anderen Musikern zusammen, und das spielt immer eine Rolle im Öffnen von anderen Teilen sozusagen des Seins. Und Kunst auch im Sinne von Performance-Kunst, also Tanz spielt eine große Rolle. Bei uns letztes Jahr in Lissabon hatten wir so eine Gaga-Tanz-Moment. Also Gaga ist so eine Movement-Language aus Tel Aviv oder aus Israel. Und was auch so eine freie Bewegung ist, wo man natürlich auch so denkt, was, ihr habt irgendwie Tanz und die Leute tanzen dann auch? Ja, die Leute tanzen, weil wir es alle lieben eigentlich. Und es muss halt einfach nur diesen Moment geben, wo diese Energie reingeht. Und wenn du darauf keinen Bock hast, dann gehst du halt. Das ist auch total okay. Also durch Tanz, eben solche Momente schaffen wir auch wirklich einen anderen Kontext, wie Menschen über diese Themen nicht nur nachdenken, sondern nachfühlen. Und das ist immer sehr, ja, sehr bedeutungsvoll und jedes Mal wieder überraschend, wie wenig auf der anderen Seite es braucht, um Menschen so ein bisschen zu öffnen. Weil sie halt einfach so oft, also sie nicht alle, aber viele Menschen, so oft irgendwie wie so gefangen sind irgendwie in der eigenen Geschichte oder in den eigenen Gedanken, wie man zu sein hat und das Bild, was ich von mir habe und das Bild, was ich jetzt repräsentiere, und dann merkt so, warte mal, irgendwie stimmt es nicht so ganz oder da ist noch irgendwas, was viel spielerischer ist und vielleicht mir einen anderen Zugang gibt zu jemandem, der ich vielleicht sein will. Und das ist die Ambition hinter dem Haus, dass wir mit dem Einzelnen halt irgendwie anfangen, in Community. Aber mit dem Einzelnen anfangen, tiefer zu schauen, wie man sich verändern kann. Und dass es da auch dafür eben nicht so viel braucht eigentlich.
Schön. ich habe noch so ein paar Quizfragen mitgebracht. Mal gucken, wie kurz oder lang du die beantwortest. Aber die erste ist relativ schnell. Frühling oder Herbst?
Oh, Frühling.
Meer oder Berge?
Meer.
Insta, Twitter, Facebook oder TikTok?
Ich sag mal TikTok.
Welche Eigenschaften findest du an Menschen sympathisch?
Kann ich auch ein paar sagen?
Klar.
Ja. Wenn ich merke, dass da Demut da ist, also eine, wenn ich merke, dass das nicht das Ego immer spricht, sondern irgendwas anderes, demütig, einfühlsam, also auch sozusagen sensitiv dem Umwelt und dem anderen und alles, was um einen herum ist. Und absolut auch politisch engagiert im Sinne von nicht apolitisch, sondern sich da irgendwie eine Meinung bilden zu wollen, ne? Also meinungsstark, ob das jetzt politisch ist oder auch sozial oder auch Umweltbewusstsein. Das finde ich sehr sympathisch.
Ja. Was ist deine Superpower?
Superpower? Ich glaube, ich kann mich gut in andere Menschen reinfühlen. Also ich sage fühlen spezifisch, weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie so Energien aufnehmen kann. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so spielig. Ist es vielleicht auch? Ist ja auch vielleicht gut.
Ja.
Brauchen wir irgendwie auch mehr davon. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass ich sehr schnell Menschen irgendwie fühlen kann, wo die gerade sind, wie präsent sie sind, was sie meinen, wenn sie was sagen und wie sie es sagen. Und auch vielleicht ein bisschen, was sie so suchen. Ich habe einfach so das Gefühl, ja, dass es mir leicht fällt, dann so einen Zugang zu finden. Obwohl diese ganzen Sachen nicht artikuliert werden, sondern es ist irgendwas dazwischen. Ja.
Das ist voll witzig, weil ich habe noch als nächste Frage, was ist deine super soft Power?
Das ist sie wahrscheinlich.
Genau, oder?
Ja. Also meine Superpower ist nicht meine Intelligenz oder meine Disziplin oder das würde ich nicht sagen. Nee.
Ja.
Da gibt's, nee, aber da, das schon. Ja, würde ich so sagen.
Ja. Was bedeutet ein schönes Leben für dich?
Ein schönes Leben? Auf jeden Fall, dass man im Moment und im Jetzt alles Mögliche, also alles für einen selbst Mögliche tun kann, um dieses Leben zu wertschätzen und wirklich auch schön zu machen. Also damit meine ich, nicht in der Zukunft zu leben und nicht sozusagen, was will ich noch und hier und in 5 Jahren und in 10 Jahren, sondern irgendwie zu schauen, was habe ich eigentlich schon und wie kann ich die Schönheit, die im Alltäglichen ist, die im da ist, wo man irgendwie lebt, das, was man irgendwie zu Hause als Zuhause bezeichnet, für sich noch viel mehr wertschätzen und teilen und für andere da sein. Also am Ende des Tages sind es, glaube ich, ganz basic Sachen irgendwie. So gar nichts Großes irgendwie zu erreichen und irgendwie dieses Leben habe ich jetzt geführt und diese ganzen Achievements und diese berufliche Karriere, sondern am Ende des Tages ist es wirklich so, dass das Schöne zu sehen, was das klingt jetzt vielleicht kitschig, aber dann sei es drum. Aber wenn ich so den Himmel über Berlin manchmal sehe und Sonnenuntergang oder Aufgang, dann habe ich das Gefühl, ja, das ist ein absolutes Leben, ist absolut schön. Das einfach nur das wahrzunehmen und ganz kleinere Momente zu haben, wo man das Gefühl hat, man kann für andere da sein in diesem Moment, so für Freunde oder für KollegInnen oder fremde Menschen und mit einem kleinen Moment einfach was Gutes tun und für jemanden da sein und Energie oder Aufmerksamkeit geben. das macht das Leben für mich total schön. Und dann ist es eben auch nicht so das Gefühl, okay, ich versuche irgendwo hinzugehen und irgendwas zu investieren und das dann rauszubekommen, so, wenn ich dann 60 bin und Rentner oder keine Ahnung, dieses Prinzip, sondern nee, heute war das so oder diese Woche. Ich meine, es muss ja auch nicht jeden Tag sein, aber im Jetzt gerade. Ja.
Von wem hast du am meisten fürs Leben gelernt?
Schwierig. Wahrscheinlich, also aus Büchern und Filmen bestimmt. Einfach nur sozusagen größere Fragen zu stellen oder da Inspiration zu bekommen. Und dann, wenn man einfach so merkt, so man denkt immer so, wir sind jetzt in 2022, jetzt hat sich die Menschheit so total entwickelt, aber es ist so, oh nein, da waren schon Leute da, die sich schon vor hunderten von Jahren die gleichen Fragen gestellt haben und manche Antworten gefunden haben. Also das auf der einen Seite, auf der anderen Seite absolut von Tim und Till, meine Kollegen und Co-Founder vom Haus. Ja, also von denen lerne ich extrem viel, einfach auch, also nicht nur im beruflichen Kontext, das auch, aber auch über das Zwischenmenschliche und was allein was wir für eine Beziehung haben, das ist schon irgendwie, das kann fast niemand nachvollziehen, weil wir halt wie Freunde sind, aber wir sind halt auch Businesspartner und irgendwie KollegInnen und haben natürlich auch Momente, ne, wo es einfach so, okay, das ist jetzt sehr privat, das darüber reden wir jetzt aber fast nicht. Und das ist so eine besondere Beziehung, da, allein, dass das möglich ist, allein, dass ich das irgendwie erleben darf und mit das Haus so aufbauen darf und kann, das hat mir sehr viel beigebracht. Also ich lerne viel, auch von unserer Community, von unserem Team. Ja, und sicherlich dann auch von meiner Familie im Sinne von meiner Schwester und meiner Mutter über Resilienz und über so dieses, dass meine Mutter zum Beispiel sich jetzt mit irgendwie Anfang 60 nochmal so fast neu erfindet und ich so denke so, wow, wer bist du? Also so im besten Sinne. Aber das inspiriert mich sehr, wo ich mir einfach so denke, okay, das kann alles auch irgendwie überraschend anders kommen, manche Dinge. Und das ist ja eine schöne Sache, die man irgendwie so mitbekommt und mitgeht.
Gibt es so das eine Buch, das du sagst, das hat dich am meisten geprägt?
Schwierig, nur ein Buch zu nennen. Ja, es gibt, glaube ich, unterschiedliche, also es ist schwierig, jetzt ein Buch zu sagen. Ja.
Wie sorgst du für dich selbst?
Puh, gute Frage. Wie sorge ich für mich selbst? Ja, ich versuche... Das ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt gerade sehr beschäftige. Und ich versuche mir, also ja, mehr fürsorglich für mich selbst zu sein. Das heißt, mir bewusst Zeit, also Zeitraum im Sinne davon, Raum zu schaffen für die Dinge, die mir auch Energie geben, auf unterschiedlichen Ebenen. Weil die Arbeit für mich schon einen sehr großen Raum einnimmt und ich das auch willentlich möchte und tue und die letzten 3,5 Jahre, in denen ich beim Haus bin, auch getan habe. Und einfach jetzt lerne, wenn ich auch weiterhin irgendwie nicht nur produktiv sein will, sondern auch regenerativ in dem, wie ich arbeite, dann brauche ich auch Räume für mein Yoga, irgendwie tanzen zu gehen, für Freunde und wichtige Beziehungen einfach so in meinem Leben und auch einfach mal nichts zu tun. Das ist ganz schwierig für mich, weil ich bin immer so, okay, jetzt könnte ich eigentlich noch das machen und wenn ich jetzt diese Zeit habe, dann könnte ich irgendwie auch noch, keine Ahnung, schon mal planen, was ich irgendwie an meinem Geburtstag machen will oder meinem Balkon oder irgendwie für das und das einkaufen oder die Geschenke für den Geburtstag. Und es sind immer irgendwelche Sachen, weil ich auch einfach sehr gerne aktiv bin und das Gefühl haben will, ich tue was irgendwie Sinn hat und ich liege jetzt hier nicht so faul auf der Couch rum. Das ist ganz schwer. Von daher, das Nichtstun in dem Sinne oder anders aktiv zu sein, das möchte ich noch mehr für mich machen.
Wie feierst du die Erfolge in deinem Leben?
Auch eine gute Frage. So aktiv feiern, weiß gar nicht.
Oder zelebrieren ist vielleicht ein schöneres Wort, ne?
Ich schreibe es auf. Mhm. Also ich versuche immer mal wieder zu journalen. Mhm. Und ich mache das nicht. Ich kann es auf keinen Fall jeden Tag machen, auch nicht jede Woche. Aber wenn es so Momente gibt, wo ich so denke, ah, dieses Gefühl muss ich jetzt mal, oder diese Begegnung, diesen Moment, das muss ich jetzt mal kurz aufschreiben, dann tue ich das. Mhm. Und ich teile es natürlich auch so mit den wichtigsten Menschen so in meinem Leben. Mhm. Und allein das ist irgendwie schon so ein Moment, weil man dann reflektiert bekommt, so, ja, wow, das ist ja richtig cool. Mhm. Oder ne, das ist ja total der wichtige Moment gerade. Und das macht es mir das dann auch mal so bewusst, wo ich so denke, ja, stimmt. Das ist schon, darauf kann man auch irgendwie stolz sein.
Ja.
So.
Ja. Wie würde der Titel deines Buches lauten?
Der Titel meines Buches? Oh Gott. Irgendwas mit... okay, ich bin gerade richtig unkreativ, aber irgendwas mit innen und außen. Mhm. also sozusagen die Wirksamkeit, die Selbstwirksamkeit im Innen und was es braucht, sozusagen diese ganze innere und auch spirituelle Bewusstseinsarbeit zu machen. Und das Außen im Sinne von, wie verbunden wir eigentlich sind.
Ja.
Und wie verbunden alle Verhaltensstrukturen und Bewegungen eigentlich sind. Also das heißt, dass wir sozusagen als Mensch in der Gesellschaft, in der Umwelt, auf der Erde, also diese ganzen Layer sozusagen aufzumachen und zu zeigen, wie verbunden das eigentlich alles ist. Und das sozusagen verbinden mit einem Bewusstsein darüber, ja, ich bin nicht das Allerwichtigste auf dieser Welt, aber ich habe dieses Leben und ich habe diese Zeit irgendwie geschenkt bekommen in diesem Moment. Und was kann ich irgendwie tun, was also im Innen oder im Außen sein kann und natürlich in der Verbindung, was einem größeren Wohlsein und einem größeren Fortschritt, der nicht immer so exponentiell nach oben gehen muss, sondern eher so zirkulär und ein Gegengewicht oder ein Gleichgewicht findet im füreinander Dasein. Ja, aber wie kann man das irgendwie darstellen? Mhm. Also das war jetzt kein Titel.
Titel, das war vielleicht schon die Einführung, aber
ja,
so in das, und out oder so der Kern und das Außen irgendwie.
Also diese Reciprocity, mir fällt es auch übrigens irgendwie schwer, das merke ich gerade irgendwie so auf Deutsch, das alles zu fassen.
Ja.
Es fällt mir irgendwie immer schwieriger, da auf den Punkt zu kommen.
Ja.
Aber diese Wechselwirkung auf dem größeren Bewegungsrad, das interessiert mich.
Mhm.
Ja.
Ja. Ich habe eine Frage, die letzte Frage jetzt geklaut aus einem Video von euch.
Mhm.
Und ich fand die Frage nämlich so schön. What's the gold in you that you know it's true?
What's the gold in you? Ja, das war von MBS, von Michael Bridges-Daniel, mit dem wir ein tolles Programm gemacht haben letztes Jahr von Concrete Love. What's the gold in you that you know is true? Ich habe viel Liebe in mir, die ich geben kann und die ich auch geben will an das, was da draußen so passiert und für die Menschen, die in meinem Umfeld sind.
Mhm.
Das ist es.
Mhm. Ja. jetzt kommen nochmal die drei Abschlussfragen.
Ja.
Wie stellst du dir die Arbeitswelt in 10 Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
Boah, ich hoffe echt, dass es erstmal die Welt noch gibt. Also es klingt jetzt so, ne? Ich weiß schon, dass, also wir gerade sind sehr viele apokalyptische Narrativen, das hatten wir auch schon alles. Aber ich finde schon, dass es wirklich an einem Punkt ist, der anders ernsthaftig ist. Mhm. Also vor allem auch aus Klimaperspektive. Von daher, ja, ich hoffe, dass es die Welt und die Arbeitswelt da noch gibt. Ich hoffe, dass sie organischer ist. Ich hoffe, dass die Arbeitswelt und die Wirtschaft irgendwie viel mehr wie so ein lebendiger Organismus ist und sich Organisationen auch so verstehen, dass es keine festen oder keine festen Büros mehr gibt oder diese Strukturen, die das so verschließen irgendwie und wo man irgendwie sagt, okay, hier ist das eine, hier ist das andere, Tür geschlossen, sondern dass es alles offener und durchlässiger ist. Mhm. Man sich die Arbeit wirklich auch mit dem Leben integriert, dass wir wegkommen von auch diesen Strukturen von Arbeitszeiten und diesen, also passiert ja auch gerade mit 4-Tage-Woche und so weiter. Ist auch nichts Neues, aber ist schön, dass es jetzt so ein Momentum hat. Und dass man auch selbst in der Arbeit, die man tut oder dieser Tätigkeit, auch unterschiedlichen Dingen nachgehen kann. Das heißt, ich habe auf der einen Seite begeistere ich mich irgendwie für Community Management beim House of Beautiful Business. Ich habe aber auch Raum dafür, irgendwie was ehrenamtlich zu tun oder was Sozialeres mit Kindern, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Und das andere ist irgendwie noch Community Work in meiner Nachbarschaft, wo ich irgendwie einen Community Garden oder irgendein cooles Projekt zum, wie kann man auch sich als Nachbarn irgendwie schöner begegnen und da Grünflächen schaffen und was auch immer, das auch zu tun und das auch als Arbeit anzusehen, weil das ist alles Arbeit, so in meiner Definition, die nicht unbedingt immer einen Ertrag haben muss oder eine Zahl. Also so dieses Arbeitsverständnis würde ich mir wünschen, dass es da ist und dass Unternehmen und Organisationen diese Idee von sozialem Bewusstsein und Beitrag wirklich im Kern ihres Unternehmens verortet haben und dass es keine Shareholder-getriebenen Modelle mehr gibt. Und das ist vielleicht auch das ganze Finanzsystem, das ist jetzt 10 Jahre, aber das ganze Finanzsystem auch mal so richtig einfach bricht und sich neu, weil ich meine, in Anfängen tut es ja auch jetzt so langsam, sich irgendwie neu erfindet und es alles dezentraler strukturiert wird und wir hoffentlich nicht dieser Utopie, dieser Tech-Utopie verfallen und unser gesamtes Leben virtualisieren und kryptoisieren, wenn es dieses Wort gibt, und sozusagen dieser Narrative folgen, Hauptsache alles ist effizient und Hauptsache alles ist digitalisiert und ich muss nirgends mehr hingehen, ich sitze einfach nur noch zu Hause und lebe mein Leben durch das Metaverse, so hoffentlich nicht.
Ja. Jetzt kommt eine etwas philosophischere Frage und du wirst 30, also du hast noch einige Jahre, aber vielleicht hast du dir auch schon Gedanken darüber gemacht, wie sollen dich die Menschen in Erinnerung behalten, wenn du nicht mehr da bist?
Wow. Ich hoffe, als Mensch, der irgendwie Licht bringt, also Licht im Sinne von Positivität, Wärme, zwischenmenschlich und Begeisterung für die Dinge, die schön sind und die vielleicht manchmal vergessen sind und die so ein bisschen eher dieses Verträumte und dieses in den Himmel schauen. So würde ich sehr gerne in Erinnerung bleiben.
Was ist dein Human-Centered Leadership Hack, also Ritual, Routine, Methode, Tool, das du nutzt?
Ich bin nicht so diszipliniert mit Tools oder bewandert. Ich bin sehr intuitiv, wie ich die Dinge angehe. Also vielleicht ist es das. Aber ich würde schon sagen, zu diesem One-on-One, dass ich das so zumindest mit meinem Team mache, dass ich wirklich versuche, regelmäßige Check-ins zu haben, die wirklich nur 1:1 sind und ich dann auch erspüren und erfahren kann, wie die Person gerade, also wo die Person gerade ist in ihrem Leben, was ohne immer teilen zu wollen. Wir müssen irgendwann teilen, was gerade hier, das passiert gerade in meinem Leben oder das ist mir privat passiert. Darum geht's gar nicht, sondern einfach nur so einen Reflexionsraum zu schaffen. So, wie geht's dir eigentlich gerade wirklich? Mhm. Womit hast du Schwierigkeiten? Wie können wir in einen Dialog gehen, der beidseitig ist? Und so auch einfach ein besseres Gespür zu haben, wo jeder Einzelne ist und wie das sich dann auch auf die Arbeit auswirkt, und womit man rechnen kann, was man, wie man Erwartungen sozusagen dann auch kommuniziert und selbst auch echt viel lernt durch allein das, also zu führen, und eben zu führen, dass Führung eigentlich viel mehr bedeutet, präsent zu sein und auf die anderen einzugehen, als irgendwie jetzt eine Richtung vorzugeben. Ja.
Voll schön, danke schön. Also ich merke einfach, wie sich mein Herz auch wirklich geöffnet hat. Es macht total viel Spaß, dir zuzuhören. Und du regst etwas an im Kopf und im Herzen. Und jetzt weiß ich auch wieder, was es war, ohne dass ich es in Worte fassen konnte.
Ja.
Das ist genau das. Und ich danke dir vielmals, dass du dich auf mich heute einfach eingelassen hast, auf dieses Gespräch eingelassen hast. Ich gehe später noch, also ich erzähle das später nochmal im Intro natürlich, was wir hier für Technikprobleme hatten.
Ja.
Und irgendwie fühlte sich das mit dir total leicht an, auch darüber zu sprechen. Und vielleicht fühlte ich mich deswegen so entspannt und möchte einfach Danke vom Herzen sagen.
Ebenso, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Willkommen zurück aus dem Gespräch mit Monika. Das Interview geht mir richtig nah, weil es mich im Herzen berührt. Die Worte von ihr haben mich wieder daran erinnert, warum ich vor circa 2 Jahren mit meinem Podcast angefangen habe. Mehr von Menschen und Unternehmen zu lernen, die die Arbeitswelt schon menschlicher gestalten und sich trauen, neue Wege zu erklimmen. Ich weiß, dass ich nicht allein bin mit dem Wunsch nach mehr Menschsein, Emotionen und Verbundenheit in der Arbeitswelt. Monika ist für mich ganz klar eine Changemakerin, die ihren eigenen Werten und Erwartungen treu bleibt und diese versucht weiterzutreiben. Am meisten ist mir in Erinnerung geblieben, dass Worte und Taten zu Spaltung führen können und wie wichtig es ist, eine Narrative der Gemeinschaft zu finden und aufzubauen. Wie häufig geht es um wir und die anderen? Damit ist das Wir als das Gute und die anderen als das Schlechtere gemeint. Wenn wir uns alle als eine Gemeinschaft sehen, die sich wahrnimmt, sieht, hört und gegenseitig unterstützt, gibt es keinen Raum für Hass und Spaltung. Es ist genug für alle da. Es ist Zeit, das zu ändern. Und es fängt mit jeder Person an. Mit mir, mit Monika und natürlich mit dir. Abrunden möchte ich diese Podcast-Folge mit einem Zitat von Malcolm X. When I is replaced by we, even illness becomes wellness. Selbstverständlich möchte ich mit einem Danke an dich, Monika, abschließen. Danke für deine Zeit. Danke für deine Worte. Danke für deine Arbeit. Und danke für dein Wesen. Es war mir ein Fest mit dir. Und natürlich danke an dich fürs Zuhören, fürs Anders machen wollen und deinen Mut, nicht aufzugeben. Let's be the change we want to see in the world. Deine Mutter.